gibt nicht die AB-Kategorie, also da gibt es schon auch Mischformen, aber man spricht da schon von diesen sogenannten erfolgreichen Psychopathen, bei denen besonders diese impulsive, regelbrechende Facette und vor allem auch die wirklich schweren kriminellen Vergehen eigentlich oft ausbleiben. Die sind eher auf diesen ersten beiden Aspekten, diese Kälte, Rücksichtslosigkeit, aber auch ein großes Ego stark. Und das sind eben Aspekte, wo man in der heutigen Lebens- und Arbeitswelt oft auch damit ganz gut durchkommt, wenn man sozusagen die schlimmen Aspekte nicht mitbringt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie sind oft charmant, intelligent, bei klarem Verstand und beruflich erfolgreich. Gleichzeitig haben sie dunkle Seiten. Sie lügen, manipulieren, brechen Regeln und verhalten sich ausbeuterisch und menschenverachtend. Es geht um Psychopathen bzw. Menschen mit psychopathischen Persönlichkeitszügen. Was genau macht einen typischen Psychopathen aus und woran erkennt man ihn? Das ist jetzt Thema in den Wissenswerten. Ich bin Axel Dorloff. Und bei mir zu Gast ist Dominik Schwarzinger. Er ist Professor für Psychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin und hat gerade im CH Beck Verlag ein Buch veröffentlicht. Titel: Die Masken der Psychopathen, wie man sie durchschaut und nicht zum Opfer wird. Hallo Herr Schwarzinger.
Hallo Herr Dorloff, danke für die Einladung.
Sie sind Professor für Psychologie. Warum haben Sie sich aber gerade den Psychopathen als Forschungsgegenstand und als Thema für Ihr Buch ausgeguckt? Was ist daran spannend?
Das kam daher, dass mein Doktorvater, Professor Heinz Schuler, mir das Thema dunkle Triade, und da ist eines der drei Merkmale die Psychopathie, als Diplomarbeitsthema vorgeschlagen hat. Und da habe ich sehr lange mit ihm dazu geforscht. Wissenschaftlich. Und als wir dieses Forschungsthema abgeschlossen hatten, haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie auch der allgemeinen Bevölkerung zugänglich machen. Das ist so spannend und deswegen haben wir uns dieses Merkmal Psychopathie rausgegriffen und da nochmal ein Buch drüber geschrieben.
Bevor wir jetzt auf den Psychopathen kommen, was ist die dunkle Triade?
Die dunkle Triade sind drei negative Persönlichkeitsmerkmale neben Psychopathie noch Narzissmus und Machiavellismus. Und die sind ähnlich, die haben Überlappungen, haben auch zum Teil gleiche Aspekte, deswegen werden die zusammen erforscht, aber haben auch jeweils unterschiedliche Aspekte und deswegen ist es nicht eins, sondern es sind drei verbundene negative Züge und deswegen diesen schmissigen Oberbegriff sozusagen, dunkle Triade.
Wir konzentrieren uns jetzt aber vor allem auf den Psychopathen. Einige Merkmale hatte ich eingangs schon genannt, aber lassen Sie uns das nochmal etwas umfassender definieren. Was macht einen typischen Psychopathen aus? Woran erkennt man ihn?
Zunächst muss man sagen, dass Psychopathie aus sehr vielen verschiedenen Aspekten besteht und nur wenn man viele davon in einer hohen Ausprägung hat, kann man wirklich von einem Psychopathen sprechen. Also wir müssen tatsächlich abgrenzen zwischen dem Persönlichkeitszug Psychopathie, wenn man diese Merkmale nur etwas stärker hat, und einem wirklichen vollständigen klinischen, sage ich jetzt mal, Krankheitsbild. Was sind diese Merkmale? Man kann die gliedern in vier große Bereiche. Das eine, was oft beschrieben wird, ist der affektive oder emotionale Bereich. Da sind Psychopathen, die haben Nachteile da, sie haben Einschränkungen in der Emotionsverarbeitung und vor allem dann auch im Mitfühlen mit anderen Menschen, Mitleid. Sie haben dafür aber auch wenig eigene Sorgen, wenig Reue, übernehmen wenig Verantwortung. Das ist ein zentraler Kernbereich. Ein anderer ist eher was Positives vielleicht auch, der sogenannte interpersonelle Faktor. Das ist zum Beispiel, dass ein Psychopath sehr, sehr selbstbewusst ist, eine grandiose Sicht auf sich selbst auch hat, sehr charmant auch ist, dadurch auch sehr manipulativ, einschmeichelnd und auch erfolgreich in diesen Dingen ist. Das ist also so ein zweiter Zug. Und dann haben wir noch den dritten Faktor, das ist das impulsive, rastlose, anregungssuchende Wesen des Psychopathen, das auch dazu führt, dass er wenig plant, wenig in die Zukunft plant. Und als letzten und vielleicht wichtigsten für uns alle Aspekt sind dann die Konsequenzen, die aus solchem psychopathischen Verhalten entstehen. Und das sind kriminelle Konsequenzen. Dieser Faktor heißt deswegen antisozial. Und da werden solche Dinge gesammelt wie frühkindliche Delinquenz, aber auch vielfältige kriminelle Verfehlungen, vor allem Gewaltkriminalität im Erwachsenenleben, Substanzmissbrauch, aber auch überhaupt Probleme mit Autoritäten, ein ständiges Regelbrechen zum Beispiel. Und wenn diese vier Merkmale, die ich gerade aufgezählt habe, wenn alle davon und alle in einer hohen Ausprägung vorhanden sind, dann kann man von einem Psychopathen sprechen. Wenn jemand eines von diesen Merkmalen hat, das haben ja viele von uns, sind vielleicht irgendwie charmant, dann ist man noch kein Psychopath. Also da muss man vorsichtig sein.
Gibt es da denn trotzdem Abstufungen? Also wenn zum Beispiel drei von diesen Faktoren vielleicht zutreffen und dann das vierte vielleicht in geringerer Ausprägung, dann nennt man es psychopathische Persönlichkeitsstörung oder ist es dann der erste Schritt oder wie würden Sie das definieren?
Wenn alle davon ausgeprägt sind, aber eher schwach, dann ist man noch kein echter Psychopath, aber dann hat man schon diesen Persönlichkeitszug, aber in einer sogenannten subklinischen Variante. Und diese Leute sind oft auch sehr funktional. Die ecken nicht groß an, die begehen zum Beispiel keine schweren Gewaltverbrechen oder werden auffällig, sondern, ich mache ein Beispiel, werden sie mal Wirtschaftskriminelle. Da muss man auch unglaublich hart sein, rücksichtslos gegenüber anderen. Man muss vielleicht betrügerisch, manipulativ erstmal seine Opfer finden. Und man begeht auch hier Straftaten. Aber diese Leute kommen nicht in den Strafvollzug, sondern die gehen sehr erfolgreich, häufig auch durchs Leben.
Das heißt, es gibt eine Form von Psychopathen, um das nochmal zu ordnen, die eher erfolgreich ist, die das sozial kanalisieren kann, wenn man so will. Und aber auch eine Gruppe von Psychopathen, bei denen das nicht so ist.
Richtig. Also zunächst mal ist es so, es gibt nicht die A-B-Kategorie, also da gibt es schon auch Mischformen, aber man spricht da schon von diesen sogenannten erfolgreichen Psychopathen, bei denen besonders diese impulsive, regelbrechende Facette und vor allem auch die wirklich schweren kriminellen Vergehen eigentlich oft ausbleiben. Die sind eher auf diesen ersten beiden Aspekten, diese Kälte, Rücksichtslosigkeit, aber auch ein großes Ego stark. Und das sind eben Aspekte, wo man in der heutigen Lebens- und Arbeitswelt oft auch damit ganz gut durchkommt, wenn man sozusagen die schlimmen Aspekte nicht mitbringt. Und die anderen Psychopathen, das sind dann wiederum die vielleicht, sag ich mal, nicht so selbstbewusst sind, nicht so charmant sind, vielleicht nicht mit solchen Dingen ihre Ziele erreichen, sondern die es dann zum Beispiel durch Gewalt tun. Und das sind die dann auch eben häufiger kriminell auffällig werden und die häufiger in Gefängnissen landen. Diese erfolgreichen Psychopathen finden wir kaum in Gefängnissen, aber von den anderen eben schon vermehrt.
Auch Narzissten gelten ja als Menschen, die sich durch ausgeprägten Egoismus, durch Arroganz und Selbstsüchtigkeit auszeichnen. Das unterscheidet trotzdem aber nochmal von der Psychopathie.
Also zunächst mal haben Narzissten nicht diese negativsten Aspekte, die ich von Psychopathie gerade genannt hatte. Da sind sie nicht so stark ausgeprägt und man kann schon auch Unterschiede zu diesen erfolgreichen Psychopathen finden und das ist besonders das, was, sag ich mal, tief in ihnen steckt, diese Emotionslosigkeit, absolute Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen. Sie kümmern sich auch zum Beispiel nicht Psychopathen, was andere von ihnen halten, das ist ihnen eher egal, einen Narzissten nicht. Der ist sehr leicht in seinem Ego angegriffen, wenn man ihn kritisiert. Ein Psychopath reagiert auf Kritik nicht unbedingt, die wird ihn erstmal nicht so sehr interessieren. Also von dem her, Psychopathie und Narzissmus sind ähnlich, aber es gibt hier durchaus Unterschiede.
Es gibt eine Reihe an Studien zu Psychopathen. Welche Rolle spielt denn das Geschlecht? Was weiß man dazu? Gibt es auch Psychopathinnen oder ist das vor allem ein sehr männlich dominiertes Phänomen?
Ja, es gibt auch Psychopathinnen, auch ganz schlimme Ausprägungen, die sozusagen all diese Merkmale haben. Aber zunächst ist es so, dass Frauen im Durchschnitt weniger psychopathisch sind als Männer, also selbst in diesem subklinischen Bereich. Sie haben diese Ausprägung einfach nicht so stark, das weiß man aus vergleichenden Studien, wo Frauen und Männer mit ähnlichen Verfahren beurteilt werden. Das ist das eine. Und das andere ist, von den wirklich Schlimmen, ich habe gesagt, davon gibt es auch Frauen, also Psychopathinnen, aber viel, viel weniger. Also die wirklich schlimmsten Konsequenzen von Psychopathen, gerade dieses ganze Kriminelle und vor allem auch schwere Gewaltkriminalität, sexuelle Kriminalität, das ist eben ein sehr männliches Phänomen unter Psychopathen. Da gibt es kaum Frauen und entsprechend gibt es vor allem von den wirklich schlimmen Kalibern an Psychopathen deutlich mehr Männer.
Weiß man denn, woran das liegt? Weil die zugewiesenen Verhaltensweisen dann eher als männlich gelten in unserer Welt? Oder wie lässt sich das erklären, dass die Frauen doch deutlich unterrepräsentiert sind?
Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Das eine ist, dass das ist tatsächlich so ein Erklärungsansatz, dass diese Merkmale wirklich für Männer sozusagen auch als passender in der, sagen wir mal, gesamten Entwicklung erlebt wurden und somit das auch als männliches, das ist ja nicht wirklich männliches Verhalten, das ist eigentlich Fehlverhalten, ja, aber das wurde halt fehlattribuiert und es wurde dadurch auch gefördert. Also das war für Männer akzeptabler, sage ich jetzt mal, und für Frauen eher nicht. Und das andere ist, dass Männer oder dann eben junge Männer, Jungs sozusagen, die psychopathische Anlagen haben, frühkindlich, durch eine entsprechende Entwicklung, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, sich mehr schlagen etc. und es dann solche Feedback-Schleifen gibt, dass sich das dann sozusagen aufbaut sozusagen zu so einer typischen Psychopathen-Karriere. Und das ist eben was Frauen eigentlich eher nicht tun in der Jugend. Da entwickelt sich diese Störung anders sozusagen. Und deswegen gibt es nicht diese wirklich schweren Fälle unter Frauen, zumindest nicht so viele.
Nun ist es ja aber vermutlich nicht so, dass jeder Psychopath schon als solcher auf die Welt gekommen ist. Wie also entwickelt sich diese schwere antisoziale Persönlichkeitsstörung? Oder anders gefragt, wie wird man Psychopath?
Ja, das dockt an das an, was wir gerade angesprochen hatten. Also zunächst ist es so, Psychopathie ist genetisch prädisponiert. Also wenn die Eltern sozusagen psychopathische Anlagen haben, dann hat man die erstmal sozusagen auch. Und das ist dann für Frauen und Männer sozusagen erstmal gleich. Dann kommt aber natürlich der wichtige Faktor der Sozialisation hinzu. Also wie wird man aufgezogen und auch in welches Umfeld gerät man? Und da ist es ganz wichtig eigentlich jetzt auch schon für Psychopathen, wenn die in ein gutes Umfeld, wie man oft sagt, also zum Beispiel in einem bildungsnahen Haushalt mit guten sozioökonomischen Rahmenbedingungen geboren wird, dann wird dieses Kind seine psychopathischen Anlagen eher in so einer Form entwickeln, zum Beispiel, dass es dann später mal ein Wirtschaftskrimineller wird. Und wenn genau das gleiche Kind in ein Haushalt geboren wird, dass zumal große Armut herrscht oder wo das Kind auch schlecht behandelt wird, das muss ja nicht immer mit Armut einhergehen, aber das ist leider oft so. Und dieses Kind wird dann zum Beispiel auch eher solche typischen Merkmale ausprägen, die damit einhergehen, also eher dann in Richtung Gewalt gehen. Also sprich, man hat eine gewisse Anlage dazu. Wie sich dann entwickelt, ist dann von der Sozialisation abhängig.
Das heißt, einfach gesagt, der erfolgreiche Psychopath, den Sie anfangs schon genannt hatten, der wird vermutlich eher aus gutem Hause sein.
Überproportional ja, aber das muss nicht sein.
Das lässt sich
nie hundertprozentig sagen, aber es gibt zum Beispiel auch Studien zu Psychopathie und Berufserfolg, wo man gefunden hat, dass gerade Psychopathen, diese erfolgreichen Psychopathen, die zusätzlich noch zum Beispiel intelligent sind oder ein hohes Bildungsniveau haben, beruflich erfolgreicher sind oder bessere berufliche Leistungen bringen. Und die das nicht haben, also die nur sozusagen Psychopathen sind, aber schlecht gebildet und auch aus einem eher schlechteren Hintergrund, eher nicht beruflich erfolgreich sind und zumal eher zu Straftaten neigen.
Sie haben den beruflichen Erfolg angesprochen. Sie zitieren in Ihrem Buch auch Studien, die besagen, dass unter CEOs, also in der Chefetage von Firmen, von Unternehmen, von Institutionen, der Anteil an Psychopathen besonders hoch ist. Halten Sie diese Studien für überzeugend? Und wenn ja, warum ist es so?
Also es gibt mehrere Studien dazu. Die wir zitieren, die ist sehr überzeugend. Die ist von führenden Psychopathieforschern, kann man so sagen, aus den USA und Kanada durchgeführt. Und also einer der ist auch wirklich so eine Koryphäe in der Psychopathieforschung. Also das hat Qualität. Und ich habe mir die Studie ja genauer angeschaut. Also die Stichprobe, die hatten, das sind wirklich Vorstandsvorsitzende, hohe Manager und so weiter. Also das ist wirklich auch von der Stichprobe her belastbar. Und von dem her, diese Studie kann man vertrauen. Und die hat rausgefunden, dass es etwa dreimal mehr Psychopathen in hohen Führungspositionen und Vorstandspositionen gibt.
Und warum?
Ja, also das eine ist, die Menschen, die in diesen Studien erforscht wurden, das ist vor allem aus den USA, und diese Menschen sind jetzt schon in den Positionen. Das heißt, die Karriere ist schon über Jahre und Jahrzehnte gelaufen. Und meine persönliche Interpretation, das steht nicht in der Studie, ist, dass so ein Verhalten, sage ich jetzt mal, in den 80er, 90er Jahren in der amerikanischen Wirtschaftskultur angesagter war, akzeptierter war, als es das heute ist. Ich glaube, dass man heute mit so einem Verhalten nicht unbedingt so leicht diese Karriere machen kann. Aber davon unabhängig viele Merkmale, die Psychopathen haben, wie ein erhöhtes Risikobewusstsein, die Fähigkeit, vielleicht auch andere für sich einzunehmen, um den Finger zu wickeln, hohes Selbstbewusstsein. Das sind Dinge, die einem im Wirtschaftsleben eben auch helfen können, wenn man entsprechend solche Entscheidungen treffen muss oder auch mal rücksichtslose Entscheidungen treffen muss. Die dienen deswegen dieser Person ihrem individuellen Fortschritt. Ob das für all die Leute auf dem Weg gut gewesen sein muss, die dieser Mensch zum Beispiel entlassen hat, um besonders gute Geschäftszahlen zu haben, um dann wieder befördert zu werden, das wissen wir nicht. Also wir müssen auch trennen zwischen individuellem Erfolg. Hat ein Psychopath selbst Lebenserfolg? Kommt er hoch oder ist er wirklich gut in dem, was er tut? Und da hat man herausgefunden, dass Psychopathen eher Führungskräfte werden, aber die schlechteren Führungskräfte sind, wenn man sich so Sachen anschaut, wie zum Beispiel Verhalten gegenüber ihren Mitarbeitern oder das Wellbeing der Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
Sie haben gerade was angedeutet, was ich spannend fand, dass das in den 80er, 90er Jahren vielleicht noch eher toleriert wurde oder eher angesagt war. Gab es da vielleicht auch so eine strukturelle Veränderung, gewisse Bewusstseinsveränderungen in der Berufswelt, im gesellschaftlichen Kontext, der es Psychopathen schwieriger macht, heute Erfolg zu haben?
Hier bin ich kein Spezialist, das ist sozusagen vielleicht meine persönliche Meinung, aber ich denke ja, wenn wir uns anschauen, wie die Öffentlichkeit heute mit vielen Fehlverhaltensweisen anders umgeht, wie viel Transparenz heute auch oft herrscht, dann ist das was relativ, finde ich, neue Entwicklung ist und die so, vor allem, ich sage mal, in der amerikanischen Kultur vielleicht nicht unbedingt real war, in gerade so Zeiten wie 80er, 90ern, Hochphase, Neoliberalismus und so weiter. Und deswegen denke ich, ja, es sind vor allem auch gesellschaftliche Entwicklungen, die Psychopathen, typisch psychopathisches Verhalten eher transparent machen, eher sanktionieren und es deswegen diesen Leuten etwas schwerer machen, als sie es vielleicht früher hatten.
Und egal ob US-amerikanischer Kontext oder unserer Kontext hier, es ist klar, Psychopathen sind auch Teil unseres Alltags. Wissen Sie, wie hoch der Anteil der Psychopathen ungefähr ist?
Hier muss man jetzt unterscheiden zwischen echten Psychopathen und dem Merkmal, dem Persönlichkeitsmerkmal Psychopathie. Bei echten Psychopathen geht man davon aus, dass das sehr, sehr wenige sind, also 1% der Bevölkerung. Dieses Merkmal Psychopathie, wenn man das also sozusagen nicht als klinische Kategorie begreift, sondern lediglich diese vielen verschiedenen Merkmalsaspekte misst in der allgemeinen Bevölkerung über Selbstbeschreibungsfragebogen etc. und dann die Menschen auf eine Skala bringt, auf ein Kontinuum bringt, dann spricht man davon, dass allgemein in der Psychologie, dass ungefähr man von 15% von so einer Verteilung einer Gesamtpopulation von überdurchschnittlichen Werten ausgehen kann. Und das bedeutet, dass es bei Psychopathen auch 15% sind, sagen wir mal konservativ gesprochen 10%, dann bedeutet das, dass halt jeder Zehnte oder bei 15% jeder Achte erhöhte psychopathische Ausprägung hat. Niemand davon ist aber ein echter Psychopath.
Was wäre denn ein typisches psychopathisches Verhalten unter Kolleginnen und Kollegen im Berufsleben? Wie genau gehen Psychopathen da vor? Was sind vielleicht Instrumente, uns auszunutzen?
Zunächst mal versuchen sie, einen guten Eindruck zu machen, sich bei uns beliebt zu machen, unser Vertrauen zu gewinnen, sich einzuschmeicheln. Also sozusagen, dass wir im gleichen Team spielen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir sie uns erstens ausbeuten können, also dass wir etwas für sie tun und dass wir vielleicht auch kleines Fehlverhalten hier und da, wenn sie nun mal unsere Freunde sind, vielleicht auch nicht gleich melden. Also sie machen uns sozusagen in gewisser Weise zu ihren Freunden oder guten Kollegen. Was sie dann aber machen ist, wenn man auf die tatsächliche Arbeit schaut, harte Arbeit, strukturierte Arbeit, da sind sie nicht stark drin. Also sie werden eher zum Beispiel Arbeitsaufgaben zu spät abliefern. Vielleicht auch mit irgendwelchen Hanebüchen in Erklärung, warum sie das wieder nicht geschafft haben. Sie haben eine geringere Arbeitsqualität, was Sauberheit und Sorgfalt angeht. Sie ändern häufig ihre Pläne auch. Das sind Dinge, die man dann eben negativ merkt, also im eigentlichen Arbeitsalltag mit ihnen. Aber was sie dann natürlich vor allem machen, sie versuchen ihre Ziele zu erreichen. Sie versuchen zum Beispiel Macht zu bekommen. Sie versuchen die nächste Position zu bekommen. Und dafür sind sie dann eben auch bereit, wirkliche Fehlhandlungen zu begehen. Also andere wegzumobben, zu betrügen, irgendwelche Daten zu unterschlagen. Also wirkliches Fehlverhalten. Die ersten Dinge, die ich genannt hatte, sind ja, ich sage es mal, eher so interpersonelle Strategien und Tricks, aber das ist so die Basis, aber danach sind sie natürlich auch bereit zu wirklichem Fehlverhalten und schlussendlich auch kriminellen Verhaltensweisen im Beruf.
Mhm. Gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich darauf reinfalle? Gerade wenn sie erst nett sind, zuvorkommend, charmant und so weiter. Was kann ich denn tun, dass ich nicht auf solche Menschen reinfalle im beruflichen Kontext oder auch im privaten Kontext?
Grundsätzlich ist es immer gut, glaube ich, erstmal Vorsicht walten zu lassen. Vor allem, wenn jemand gleich zu Anfang einem sehr, sehr, wie soll ich sagen, schmeichelnd gegenüber tritt, dann ist vielleicht so ein Indikator, warum will dieser Mensch das von mir? Ich bin jetzt aber auch niemand, der sagt, man soll sehr, sehr abwehrend am Anfang sein oder jetzt pessimistisch gegenüber den Vorstellungen und Wünschen anderer sein. Aber trotz all dem, man muss, denke ich, ein bisschen vorsichtig sein. Das ist das eine. Und dann sollte man eben aber, sobald man merkt, dass etwas schief läuft, dann auch das klar benennen und das nicht mit sich machen lassen. Also wenn zumal der Psychopath oder der Kollege, von dem man noch nicht weiß, dass es ein Psychopath ist, das erste Mal die eigenen Arbeitsergebnisse für seine ausgegeben hat oder sozusagen einen Termin mit dem Chef gemacht hat und Dinge präsentiert hat, die man eigentlich zusammen hätte präsentieren sollen, dann ist der Moment gekommen, zu sagen, einmal und nie wieder und auch die Vorkehrung zu treffen, dass sowas nicht passiert. Oder wenn ein Psychopath dann entsprechend ständig seine Pläne ändert und andere müssen hinter ihm herräumen, weil er seine Arbeit nicht fertig bekommt, dann kann man auch ganz klar sagen, das haben wir jetzt einmal für dich gemacht, aber das passiert nicht mehr. Wir sind nicht dafür da, deine Fehler auszubessern. Und deswegen, ich denke, zentral ist, wachsam sein, sich die Dinge anschauen und dann auch wirklich ansprechen und klare Stoppschilder setzen.
Das ist jetzt der berufliche Kontext. Sie schreiben aber in Ihrem Buch auch, dass es kaum einen Bereich gäbe menschlichen Verhaltens, in dem sich psychopathische Persönlichkeitszüge stärker auswirkten als in Sexualität und Partnerschaft. Warum ist das so?
Zunächst ist es so, dass zum Psychopathiekonstrukt, wie das die Wissenschaft sozusagen erkannt hat in den Menschen, dieses Verhalten, also ein starker und stärkerer als andere Menschen, muss man sagen, eben ein überstarker Drang nach Sexualität, nach Bedürfnisbefriedigung, zum Konzept der Psychopathie gehört. Und vor allem, wenn man sich dann das Beziehungsverhalten anschaut, man spricht ja von einem promiskuitiven oder promisken Sexualverhalten, also viele kurzfristige Beziehungen, keine langfristigen Beziehungen eingehen, viele wechselnde Partner, viele verschiedene, zumal auch sexuelle Interessen und Praktiken. Das ist also tatsächlich beobachtet worden in diesen Psychopathen. Und die Erklärung ist eben, dass es dieser ständige Drang nach Anregung, nach Bedürfnisbefriedigung sich eben auch in diesem Lebensbereich sehr stark zeigt. Vielleicht ist es ja sogar ein Klassiker, der sozusagen dieses Drangs nach Selbsterfüllung, nach Bedürfnisbefriedigung, die Sexualität. Und deswegen sind auch hier Psychopathen entsprechend, haben das stärker ausgeprägt als andere Menschen. Und sie machen das auch stärker, weil ihnen zum Beispiel Hemmungsmechanismen, die, sage ich jetzt mal, durchschnittliche Menschen haben, wie zum Beispiel Treue, Rücksicht auf einen Partner, Mitleid mit einem verlassenen Partner, eben abgehen. Das haben die nicht. Das heißt, sie haben nur diesen Teil des Strebens nach zum Beispiel neuer Bekanntschaft, aber sie haben nicht die Dinge, die sie daran hindern würden, wie vielleicht andere Leute gehindert werden durch ein Gefühl wie Treue, einen Partner zu betrügen. Das haben Psychopathen nicht. Die haben da auch kein Mitgefühl, keine Rücksicht. Und deswegen gelingt es ihnen eben auch entsprechend besser, so einen Lebensstil zu führen als anderen.
Das erklärt vielleicht auch schon ein bisschen die nächste Erkenntnis. Es gibt nämlich, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Erkenntnisse darüber, wo die meisten Psychopathen leben. Und das ist eher nicht die ländliche Gegend in Brandenburg, sondern, schlechte Nachricht jetzt für die Berliner, es ist eher die Metropole.
Ja, also zu dieser Studie muss man sagen, diese Befunde sind nicht sehr, sehr stark. Also das kann man jetzt definitiv nicht sagen, dass, keine Ahnung, der Berliner doppelt so psychopathisch ist wie der Brandenburger. Definitiv nicht. Das sind schwache Effekte. Aber man sieht diese Effekte in Daten. Warum? Menschen, die sich entscheiden, umzuziehen, entscheiden sich dorthin zu ziehen, was ihrem Lebenskonzept eher passt. Und das, was ein Psychopath will, ich sage jetzt mal, eher in der Anonymität sein, um vielleicht andere Leute ausbeuten zu können. Viele wechselnde Partner zu finden, vielleicht auch Zugang zu haben zu anderen Anregungen, wie ich sag mal, viel Nachtleben oder auch Drogen, wie auch immer. Das hat man halt in einer Stadt eher als auf dem Land. Und deswegen leben statistisch etwas mehr Psychopathen eben in Städten.
Sie machen ja an Ihrer Hochschule anwendungsbezogene Forschung, beraten auch Organisationen, arbeiten unter anderem an Personalauswahlmethoden, um Menschen mit erhöhtem Psychopathierisiko aufzudecken. Wie genau sieht das aus? Was machen Sie da?
Also hier muss man sagen, zunächst mal ist Berufseignungsdiagnostik dafür da, die Menschen zu finden, die ideal auf einen Beruf passen. Und ein Beruf hat viele verschiedene Aspekte. Jetzt den Psychopathen zu finden, das ist nur dieses eine Aspekt. Ist dieser Mensch vielleicht ein Risiko für uns? Also heißt, man schaut schon weiterhin auf die eigentlichen Eignungsmerkmale, also ob jemand die Fachkompetenz hat, etc. Aber hier sieht man ja schon dran, es gibt ein gewisses Profil, wen man eigentlich sucht. Und hier fängt es eigentlich an. Man muss bei diesem Profil schon definieren, wen man denn nicht sucht, was manchmal nicht für Verhaltensweisen im Unternehmen haben möchte. Und das wird viel zu selten gemacht. Die meisten Unternehmen schauen nur drauf, diese drei Aspekte suchen wir, gute Aspekte, und vernachlässigen alles andere. Deswegen sagen wir, da muss es eigentlich anfangen, sich am Anfang Gedanken zu machen, wen man eigentlich nicht sucht. Und da gehört zumal das Risikoverhalten hinzu, das viele Psychopathen auszeichnet. Wenn man das dann hat, also so ein, man nennt das dann ja oft ein Profil, ein Suchprofil, oder vielleicht schreibt man das sogar in sein Unternehmensleitbild rein, dann ist das der erste Schritt, weil man signalisiert nach außen, dass man diese Leute erstmal gar nicht bei sich möchte. In Bewerbungs-, in Stellenanzeigen und zum Beispiel auch in allgemeinen Unternehmenspublikationen. Heißt, hier kommt der erste Aspekt zum Tragen, das ist die Selbstselektion. Die Psychopathen suchen sich dann solche Berufe auch schon mal nicht aus. Und das ist ganz wichtig. Dann als nächstes sollte man eine gute Vorauswahl machen, zum Beispiel durch Testverfahren. Das ist in Deutschland nicht sehr verbreitet, in anderen Ländern ist das viel stärker verbreitet. Testverfahren zum Beispiel zu Motivation, zu Intelligenz, aber zum Beispiel auch zu Psychopathie, zu subklinischer Psychopathie oder zu Narzissmus, um zu schauen, dass Leute, die schon in so einer frühen Stufe hier überhöhte Ausprägung, zum Beispiel von Narzissmus, oder zu geringe, zum Beispiel nicht schlau genug, zeigen, dass man die vielleicht erstmal gar nicht einlädt. Vor allem, wenn man sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber hat, sind diese Varianten sehr nützlich, weil sie erstens kostengünstig sind und zweitens sehr valide. Also sie sind zum Beispiel valider, wenn man das wissenschaftlich erforscht, als Bewerbungsunterlagen, weil man in Bewerbungsunterlagen nicht so viel sieht und die Leute sich oft ja sehr positiv darstellen. Heißt, erste wichtige Stufe ist eine gute Vorauswahl. Und dann kommen die Leute vor Ort. Dann führt man Interviews, macht vielleicht Assessment Center. Und in diesen Verfahren kann man einzelne Bestandteile einbauen, die eben auch nach solchen Leuten schauen oder nach dem typischen Verhalten, das sie auszeichnet. Also mir geht es ja nicht unbedingt darum, jetzt jemanden sicher als Psychopathen zu diagnostizieren und dann zu sagen, dich möchte ich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen, sondern mir geht es darum, wie sich jemand verhält. Und wenn jemand Verhaltensweisen zeigt oder bereit dazu ist, die in unserem Unternehmen keinen Platz haben, dann kann man exakt solche Verhaltensweisen zum Beispiel in Rollenspielen als Führungskraft simulieren. Ja, man kann simulieren, wie man zum Beispiel mit einem, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter, der ein persönliches Problem hat, umgeht. In einem Rollenspiel oder auch in einem Interview. Und hier unterscheiden sich Psychopathen dann ihrem Verhalten eben stark von anderen Menschen. Und wenn man sozusagen eine sogenannte multimodale Verfahrensbatterie aufbaut, also aus diesen verschiedensten Aspekten auf einen Mensch schaut, auf sein Verhalten, auf seine grundsätzliche Persönlichkeit, dann kann man vielleicht, hoffentlich, dieses Muster Psychopathie erkennen oder Anzeichen dafür erkennen. Und dann sollte man Personen, wo man wirklich ein schlechtes Gefühl hat, schlichtweg einfach nicht einstellen dann.
Wenn ich solche psychopathischen Muster an mir selbst erkenne und mir das vielleicht unheimlich ist, ich die vielleicht auch loswerden möchte, gibt es Behandlungsszenarien, Behandlungserfolge, überhaupt Möglichkeiten, das anzugehen?
Es gibt viele verschiedene Ansätze an Psychopathie zu behandeln oder zumindest die Auswirkungen abzumildern. Die werden auch schon sehr, sehr lange erforscht und leider sind die nicht besonders erfolgreich, die allermeisten davon. Man muss sehen, dass vor allem, wenn eine sehr schwere psychopathische Ausprägung vorliegt, dass das Dinge sind, wo sogar in der Hirnanatomie Abweichungen sichtbar sind. Und sowas kann man eben nicht durch eine Verhaltenstherapie therapieren. Man sollte vielleicht also eher davon sprechen, nicht Psychopathie im Sinne einer Krankheit zu heilen, dass sie ganz weg ist, sondern mit den Auswirkungen besser umzugehen. Und hier gibt es, wie gesagt, vieles. Es geht von Verhaltenstherapie über medikamentöse Behandlung. Und es gibt einzelne Dinge, die, ich sage mal, schwach sind, wirken, aber man kann das nicht ganz heilen. Und Psychopathie oder die Unheilbarkeit gehört für einen der führenden Psychopathieforscher auch sozusagen zum Konzept. Also dass das wirklich etwas so Stabiles in uns ist, dass das nicht mehr therapierbar ist. Aber wie gesagt, an den Auswirkungen und an einzelnen Aspekten kann man schon leicht etwas tun.
Herr Schwarzinger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Wissenswerte im Gespräch mit Dominik Schwarzinger, Professor für Psychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Er hat gerade im CH Beck Verlag ein Buch veröffentlicht, Titel »Die Masken der Psychopathen, wie man sie durchschaut und nicht zum Opfer wird«. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.